In wenigen Tagen jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal. Obwohl die US-Administration unter Donald Trump erheblichen Druck aufgebaut hat, damit sowohl Russland als auch die Ukraine einem Waffenstillstandsabkommen zustimmen, scheint das Schweigen der Waffen in der Ukraine nach wie vor in unbestimmter Ferne. Die ukrainische Zivilbevölkerung leidet mittlerweile nicht mehr nur an den ständigen Angriffen mit Drohnen und Raketen, sondern vor allem anderen frieren die Ukrainer, weil Russland gezielt die Energieversorgung in einem sehr harten Winter attackiert. Jedenfalls ist es das, was wir derzeit hauptsächlich aus deutschsprachigen Medien über die Ukraine erfahren, ohne es tatsächlich verifizieren zu können. Denn bei allem nachvollziehbarem Leid im Krieg muss man sich immer der Gefahr von gezielter Propaganda gewahr sein. Der Kontrafunk gehört zu den wenigen Medien, die mit Menschen sprechen können, die tatsächlich unabhängig aus der Ukraine berichten können. Einer dieser Menschen ist der deutsche Journalist Ernst von Waldenfels, mit dem wir jetzt verbunden sind. Hallo, Herr von Waldenfels.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr von Waldenfels, Sie sind vor kurzem von einer Reise in die Ukraine zurückgekehrt, die sie auch nach Kiew geführt hat. Es wird immer berichtet, dass Russland gezielt die Energieversorgung angreift, aber auch zivile Einrichtungen wie etwa ganz normale Wohnhäuser.
Naja, also dass die Russen ganz normale Wohnhäuser gezielt angreifen, das glaube ich nicht. Dafür sind es viel zu wenige, die Städte sind viel zu groß, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ein Haus habe ich gesehen, nur Odessa, das zerstört war, aber sonst habe ich keine Häuser gesehen, die zerstört waren. Die Russen greifen ganz gezielt die Energieversorgung an. Und Sie müssen sich vorstellen, in Kiew und in Odessa und in all diesen ukrainischen Städten ist es so wie im gesamten ehemaligen Ostblock, dass man Kraft-Wärme-Kopplungen hat. Das bedeutet, die Heizung wird mit gigantischen Thermallageanlagen wird das durch diese riesigen Städte gepumpt, das warme Wasser. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, je nach Größe der Stadt, Heizkraftwerke, die liefern gleichzeitig den Strom. Aber hauptsächlich sind Heizkraftwerke und diese Heizkraftwerke werden gezielt zerstört und auch die Elektrizitätswerke. Die einzige Ausnahme sind die AKWs, die werden nicht angegriffen, aber hier besteht auch die Gefahr, dass dann die Umspannanlagen angegriffen werden. Die AKWs liefern ungefähr ein Drittel der Stromversorgung. Bis jetzt funktioniert das noch. Was die Russen auch gemacht haben, ist, sie haben den Zugang zu einem gewaltigen Erdgasspeicher im Westen der Mongolei zerstört. Also das Erdgas ist noch da, kann aber nicht rausgeholt werden. Aber die Russen greifen nicht die Überland-Pipelines an, weil sie wahrscheinlich nach dem Krieg nochmal wieder Gas exportieren wollen. Das ist eben noch vorhanden. Die Gasleitungen sind da und da wird eben jetzt Gas aus dem Westen in die Ukraine gepumpt.
Herr von Waldenfels, wie oft gab es während Ihres Aufenthaltes Luftalarm? Mussten Sie in einen Bunker oder die U-Bahn?
Luftalarm wird in der Ukraine ignoriert. Die Leute drehen den Kopf kurz um und das war's. Also so nachts hört man die Sirenen und dann hört man irgendwelche Einschläge, so wie bei uns im Feuerwerk. Ja, dann fällt der Strom aus. Oder man merkt es auch daran, dass ein Luftangriff in Gange ist, weil zum Beispiel das GPS ausfällt. Also man ist in dieser riesigen Stadt in Kiew und auf einmal weiß man nicht mal, wo man ist und weiß man, dass die Russen angreifen, weil dann wird das GPS abgestellt, damit die russischen Drohnen sich nicht orientieren können, beziehungsweise die Raketen.
Wie muss man sich als außerhalb der Ukraine lebender Mensch das vorstellen? Wie ist der normale Alltag in Kiew? Kann man überhaupt von einem halbwegs normalen Alltag sprechen? Also kann man einkaufen, funktionieren die Nahverkehrsmittel? Kann man ins Theater gehen, ins Kino, solche Sachen? Oder merkt man eben sehr schnell und sehr deutlich, man befindet sich in der Hauptstadt eines angegriffenen Landes?
Aber man merkt es sofort. Also ich meine, ich war vor einem Jahr da und der Unterschied ist gewaltig. Ich würde sagen, die Hälfte der Geschäfte sind geschlossen. Was noch funktioniert, das hat meist einen Generator vorm Haus und riesige Generatoren. Also es ist ein riesiger Lärm, der dort herrscht in der Innenstadt. Die Lebensmittelversorgung funktioniert noch. Öffentlicher Nahverkehr, also die Metro funktioniert noch. Aber zum Beispiel die Trolleybusse, die einen riesigen Vorort von Kiew, das ist Trojeschina, versorgen, die funktionieren nicht mehr. Das bedeutet, man ist jetzt mit Dieselbussen unterwegs. Es sind nur sehr wenige Leute auf der Straße. Ich denke, ein großer Teil der Bevölkerung ist aufs Land geflohen oder ins Ausland, weil es ist natürlich fast unmöglich zu überleben oder es ist sehr schwierig zu leben, wenn es in der Wohnung nur noch ein paar Grad über Null hat, wenn die Reizungsrohre geplatzt sind. Es gibt nur ein paar Stunden Strom am Tag.
Wie ertragen die Menschen das? Haben Sie mitbekommen, wie die Menschen mit diesen Verhältnissen umgehen?
Man muss sagen, dass es noch nie so schlimm war. Also letzten Winter gab es zwar auch Ansätze und auch in den Wintern davor auf die Stromversorgung, auf die Heizkraftwerke, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was diesen Winter los ist. Ich glaube, die Leute sind eher resigniert. Man versucht sich irgendwie einzurichten. Zwischen den riesigen Plattenbauten sind so Wärmezelte eingerichtet, wo Generatoren warme Luft in die Zelte blasen. Das nächste Problem ist das Abwasser, wenn es dann warm wird, dass die Abwasserrohre platzen und die unteren Stockwerke mit Fäkalien überfüllen. Also man hat jetzt auch angefangen, Komposttoiletten einzurichten in den Hinterhöfen. Ansonsten, ich glaube, ein großer Teil ist wirklich aufs Land gegangen. Also viele Leute haben ja noch aus Sowjetzeit Datschas, so kleine Gartenhäuschen mit einem Ofen, die holen dann irgendwoher Holz. Oder sie sind ins Ausland gegangen. Also ich bin mit dem Bus aus Berlin nach Kiew gefahren. Der Bus war vielleicht zu 10% besetzt. Umgekehrt sind die Busse wohl alle voll.
Ich habe vor einem halben oder dreiviertel Jahr mit einer Frau gesprochen, die Verwandtschaft in der Ukraine besucht hat und die unter anderem auch in Kiew war. Und die erzählte, dass, wenn man Geld hat, eigentlich man sich alles leisten kann beziehungsweise alles bekommt, was man so benötigt. Auch vor allem gesundheitliche Versorgung, Medikamente und so weiter. Warum lässt die ukrainische Regierung ein Missverhältnis zu, statt eine gleichberechtigte Versorgung auch für Menschen mit wenig Geld in einem Krieg zu organisieren?
Also die Organisation ist generell schlecht in der Ukraine. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Also ich war am Hauptbahnhof und dort wurde ich angesprochen, wurde mir so ein Bändel aufgedrängt von der ukrainischen Armee. Und dann habe ich mich näher mit dieser jungen Frau unterhalten, hat sie herausgestellt, sie behält das Geld für sich, um ihr Studium zu bezahlen. Also das ist schon bedenkenswert. Die wollten noch nicht mal meinen Ausweis sehen. Dann gibt es in dem Land 2 Millionen Uchilianti. Das bedeutet, das sind Männer, die sich vor der TCK, das ist diese Gruppe, die Leute auf der Straße mit Zwang rekrutiert, verstecken. Also das sind so ungefähre Zahlen, so genau weiß man es nicht. Letzten November hieß es gibt ungefähr 500.000 Deserteure. Generell muss man sagen, dass in den besseren Vierteln sozusagen war ja bis vor kurzem auch noch sehr viel Geld vorhanden aus dem Ausland. Das ist jetzt sehr viel weniger geworden, seitdem die Amerikaner ihr USAID eingestellt haben, also diese ganzen Propagandamedien nicht mehr finanzieren. Und jetzt kommt halt hauptsächlich noch Geld aus Europa. Ich glaube, das ist nichts Neues, dass die Armen und Alten sehr schlecht versorgt werden, dass das soziale System in der Ukraine sehr schlecht ist. Im Krieg ist es natürlich umso schlimmer geworden.
Gibt es so etwas wie Kriegsmüdigkeit in der Ukraine oder sind die Ukrainer am Ende eben doch Patrioten?
Das ist eine sehr schwere Frage. Man muss erstmal bedenken, dass die Ukraine ein sehr vielfältiges Land ist. Also der Westen der Ukraine ist am patriotischsten und dort wird auch nur ukrainisch gesprochen. Kiew ist von vornherein nicht ganz so patriotisch wie der Westen der Ukraine und im Süden und im Osten ist die Stimmung dann nochmal eine andere. Ich würde sagen, es ist sehr schwer von den Leuten herauszukriegen, was sie wirklich denken, weil es nicht ungefährlich ist. Aber ich war auch ein paar Tage in Odessa. Odessa ist eine Hafenstadt ganz im Süden des Landes, die rein russischsprachig ist und die 2014, das war eine Untersuchung des Kiewer Instituts für Soziologie, sich separatistisch gezeigt hat. Nicht ganz so stark wie Lugansk, also die beiden Oblasten, wo der Krieg ausgebrochen ist, der Bürgerkrieg 2014, aber auch relativ stark. Und nur deshalb würde ich sagen, ist die Stimmung allgemein Kriegsmüdigkeit. Also dort haben die Leute wirklich die Nase voll. Dass es so ist, dafür spricht auch, dass vor ein paar Tagen der Chef des Oblast Nikolajew, das ist ein direkter Nachbaroblast von Odessa, auch im Süden, dass der gesagt hat, jetzt muss er allmählich mal Schluss sein, wir brauchen Frieden, der Donbass soll aufgegeben werden. Und das ist ein recht populärer Gouverneur und dass er so etwas sagt, das deutet, denke ich, darauf hin, dass die Stimmung schon sehr, sehr im Keller ist.
Sie hatten Odessa angesprochen. Odessa ist ja der einzige noch verbliebene Hafen, der Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer. Befürchten die Bewohner von Odessa, dass doch wahr wird, was ja oft behauptet wird, dass Russland versuchen wird, Odessa einzunehmen, eine Art Landbrücke zu Transnistrien herzustellen? Oder sagen sich die Menschen in Odessa, so schlimm wird es nicht kommen?
Odessa ist noch schlimmer dran als Kiew. Das ist mein fester Eindruck gewesen. Also dort ist die Versorgung mit Wasser und Strom und Heizung noch schlechter als in Kiew. Und ich habe den Eindruck, dass dort eine allgemeine Resignation ist. Also es ist völlig egal, was da kommt. Die Leute denken darüber auch nicht großartig nach. Denen ist es eigentlich egal. Die wollen nur, dass der Albtraum ein Ende hat. So ist mein Eindruck gewesen unter der normalen Bevölkerung. Ich meine, es ist auch die Frage, inwieweit diese sogenannte normale Bevölkerung überhaupt eine wichtige Rolle spielt. Ich würde sagen, es ist eine kleine aktivistische Minderheit, die die Öffentlichkeit bestimmt, also auch in Odessa. Ich glaube aber, der Großteil der Bevölkerung, die denken einfach nach darüber, wie sie jeden Tag überleben, wie sie mit dieser Situation klarkommen. Das dauert jetzt schon Wochen dort an, dass es keinen Strom gibt und kaum Heizung.
Welchen Eindruck haben Sie, wie in der Bevölkerung in der Ukraine, wie nehmen die die von den USA vorangetriebenen Waffenstillstandsverhandlungen wahr? Oder fühlen sich die Ukrainer vom Westen verraten und verkauft?
Ich glaube, es gibt so eine allgemeine Stimmung des Zynismus und der Resignation. Also bei sehr vielen Leuten, das ist so mein Eindruck. Ob sie sich verraten und verkauft fühlen, also ich denke mal, es kommt auch darauf an, wie man gestimmt ist. Ob man jetzt patriotisch gestimmt ist, ob man im Gegenteil eher der Meinung ist, okay, jetzt lassen alle 5 Grad sein, lassen sich irgendwie Frieden schließen. Das ist schwer zu sagen.
Seit 4 Jahren tobt in der Ukraine ein von Russland begonnener Krieg. Wie sieht der Alltag eines normalen Ukrainers abseits der Kriegsberichterstattung aus? Wir waren im Gespräch mit dem Journalisten Ernst von Waldenfels, der vor kurzem von einer privaten Reise in die Ukraine nach Deutschland zurückgekehrt ist und uns über seine Eindrücke berichtet hat. Vielen Dank, Herr von Waldenfels.
Sehr gerne.